Leute, habt ihr schon vernommen? Habt ihr schon gehört? Es gibt da einen Podcast, der euch Datenschutz erklärt. Endlich jemand, der euch informiert und nicht belehrt. Der euch an die Hand nimmt, wird es mal zu kompliziert. Dr. Datenschutz ist euer Retter in der Not. Dr. Datenschutz, euer Captain und Pilot. Dr. Datenschutz nimmt euch alle mit ins Boot. Mit Dr. Datenschutz wird alles wieder gut.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Service AG. Mein Name ist Laura Stoll, bin Juristin und als Datenschutzbeauftragte tätig. Und zusammen mit ganz wunderbaren Gästen berichte ich monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Und auch heute darf ich wieder einen Gast begrüßen. Herzlich willkommen im Dr. Datenschutz-Podcast. Hallo, lieber Dr. Thomas Schwenke.
Hallo, Laura. Es freut mich, wieder bei euch zu sein.
Ja, das ist ja super. Oh, da machst du mir direkt die Anmoderation viel leichter. Herzlichen Dank dafür, denn du bist wieder da. Und ich sage das ja fast in jeder Folge, ne, dass unsere Gäste quasi gar keiner Vorstellung bedürfen. Und das stimmt auch heute grundsätzlich, aber auch im Speziellen, also im ganz besonderen Maß. Denn Thomas war bereits schon einmal Gast bei uns im Podcast und hat damals, da hast du eine ganz ausführliche Vorstellung bekommen.
Das ist richtig. Ich kann mich noch erinnern und verweise gerne zurück auf die schöne Folge zum Thema Datenschutzerklärung, die sicherlich immer noch hörenswert ist. Also überholt sie auf keinen Fall und ich denke, kann man gut reinhören.
Auf jeden Fall. Ich finde, da merkt man auch, dass so ein manchmal vielleicht erstmal vielleicht nicht so ganz so spannendes Thema mit den richtigen Leuten und ein bisschen Spaß an der Sache durchaus ganz, ich würde sagen, fast Begeisterung ausgelöst hat. Ich erinnere mich an sehr, sehr positive Rückmeldungen von Zuhörern und Zuhörern. Wir suchen euch das natürlich raus und packen euch das in die Shownotes. Aber für alle, die nicht warten können und sagen, oh, da muss ich ja jetzt erstmal sofort reinhören, dann wählt ihr einfach die Folge 34 aus und habt ganz viel Spaß damit. Ja, aber just in case, für alle, die Thomas wirklich nicht kennen sollten, also erstmal shame on you, also das kann ich mir jetzt nicht verkneifen, aber ich will mal nicht so sein. Thomas ist Rechtsanwalt für Datenschutz, KI und Marketingrecht. Er berät seit vielen Jahren Unternehmen dabei, ihre digitalen Projekte rechtssicher und praxistauglich umzusetzen. Ich wollte erst sagen, in vielen, vielen Jahren, Thomas, du hast es vielleicht gemerkt, ich habe kurz gestockt. Aber das ist ja zu frech, oder? Also ja, also auf jeden Fall.
Nach 20 Jahren Praxis gewöhnt man sich daran, dass okay, da ein zusätzliches Viele bei den vielen Jahren dazukommt. Das ist Seniorität. Ich nehme es als ein Kompliment. Danke.
War auch genauso gemeint. Du bist jedenfalls zweifellos einer der gefragtesten Experten, also natürlich im Datenschutzrecht, aber auch im Bereich KI und vor allen Dingen auch im Online-Marketing. Und deswegen bist du heute da. Also du bist einfach da, weil ich total Lust hatte, dass wir wieder eine Folge machen. Ich habe dich angeschrieben und hatte überhaupt keine Idee für ein Thema. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich hatte einfach nur Lust, dass du mal wieder vorbeikommst. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ein Thema, das natürlich gut zu, vor allen Dingen zum Gast passt. Und ich glaube, das ist immer besonders schön, weil das ist natürlich die Expertise, die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch erwarten und zu Recht auch erwarten dürfen. Und wir haben ein Thema heute, das ist voll das Dauerbrenner-Datenschutzthema. Also das ist, solange ich Datenschutz mache, immer wieder Thema und poppt immer wieder hoch und du hast es vorgeschlagen. Und wir wollen wirklich heute angucken, Direktmarketing im Zusammenhang oder im Zusammenspiel vielleicht mit dem Datenschutz, was man da alles wissen muss. Und auch wenn wir das im Podcast hier und da am Rande schon mal hatten, es ist aber kein Thema, was wir wirklich mal so von der Pike auf einmal aufgearbeitet haben. Und das machen wir heute zusammen.
Ich freue mich.
Ja, sag mal, aber jetzt, warum ist denn das so ein heißes Thema, Thomas? Also, why?
Nun, Direktmarketing ist per se immer ein heißes Thema. Schon immer und wird es wahrscheinlich auch bleiben, weil es eine direkte Kommunikation mit Menschen erlaubt. Das heißt, man dringt in deren Privatgerät, in den Privatbereich, was die Kommunikation angeht, nämlich Postfächer oder vielleicht auch mittlerweile auch Messenger-Posteingänge ein. Und dadurch nimmt man die Zeit der Menschen in Anspruch. Und das möchten viele Menschen nicht. Und sie empfinden häufig, dass manche Marketingmaßnahmen, Direktmarketingmaßnahmen Spam sind, unerwünschte Werbung. Und so kommt es zur Abmahnung, so kommt es zu der Frage, ob vielleicht Bußgelder bestehen. Das heißt, es geht immer um viel Geld. Es gibt Menschen, die sich betroffen fühlen. Und da kommt es immer zu rechtlichen Problemen. Und in diesem Zusammenhang gab es auch letztes Jahr eine EuGH-Entscheidung, die neues Futter für uns Juristen brachte, denn es ging vor allem um die Frage, ist überhaupt die DSGVO für den Versand von E-Mail-Werbung zuständig in allen Fällen? Mhm. Oder sind andere Gesetze zuständig? Sind überhaupt die Datenschutzbehörden zuständig? Können die immer noch mit diesen maßlos hohen Bußgeldern drohen, wie es so empfunden wird? Oder sind die überhaupt komplett aus dem Spiel?
Also ich glaube, da hat ja die Marketingwelt vielleicht auch kurz sehr viel Hoffnung geschöpft. Wir gucken uns mal gleich an, ob und inwieweit das berechtigt ist. Ich habe immer wieder gehört, gerade als ich angefangen habe beim Datenschutzrecht, dass so Marketingmenschen, also die Marketeers quasi die natürlichen Gegenspieler sind von Menschen im Datenschutz. Ich habe persönlich diese Erfahrung überhaupt nicht gemacht, auch wenn natürlich da gerne mal konträre Interessen aufeinandertreffen. Denn es ist ja schon so, Menschen aus dem Marketing wollen A, sehr viele Daten von Nutzenden haben, um sie zu verstehen. Das ist so die eine Seite und wollen denen auch gerne sehr viele Informationen geben. Und dann haben wir natürlich Dritte, die das ja vielleicht nicht möchten. So, ganz einfach ausgedrückt. Aber datenschutzrechtlich vielleicht, wir arbeiten uns da jetzt mal ran. Also, in meiner Welt haben wir also eine Seite, die möchte gerne Informationen jetzt zur Verfügung stellen und eine andere Seite, die soll die empfangen. Und das soll im besten Fall ja rechtmäßig laufen, damit eben, egal ob und wer so zuständig ist, ich will ja auch nicht irgendwie Strafen zahlen oder irgendwie Abmahnsummen aufbringen. Das ist ja, schmälert ja auch mein Marketingbudget, das ist ja erstmal Mist. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es natürlich, wen habe ich jetzt im Hinterkopf? Natürlich die Laura GmbH. Also Thomas, falls du es nicht weißt,
ich
die Laura GmbH ist der erfolgreiche Nachfolger und Konkurrent der Cornelius GmbH. Die kennst du natürlich noch sehr gut, auch aus unserer ersten gemeinsamen Folge. Und die Laura GmbH, die macht sehr erfolgreich kleine Laura-Püppchen. Die können mittlerweile alles Mögliche. Die sind einfach der Burner. Ich muss einfach sagen, wie es ist. Aber nichtsdestotrotz, es geht ja immer noch mehr und wir expandieren, Zuhörer, Zuhörerinnen wissen das. Und jetzt will ich natürlich noch mehr Direktmarketing machen. Aber was muss ich denn überhaupt, in welchem Spannungsfeld bewege ich mich? Was muss ich überhaupt beachten? Warum ist das so eine große Sache?
Das ist eine große Sache, weil das Gesetz für den Versand der direkten Werbung, also Werbung via, im Gesetz steht es, elektronischer Post, das heißt das, was wir unter E-Mail verstehen oder mittlerweile auch unter Messengern verstehen, dass die grundsätzlich eine Einwilligung bedarf. Das heißt, die Empfänger müssen sich damit einverstanden erklären, dass sie diese Werbung von dir empfangen wollen. Und wenn du diese Einwilligung nicht hast, dann möchten sie ab und zu schon mal dagegen vorgehen und zum Beispiel eine Abmahnung aussprechen oder sie drohen, dass die zugesendete E-Mail an die Datenschutzbehörde weitergereicht wird und diese sich mit Bußgeldern melden wird. Das heißt, es wird ganz schön gedroht und nebenbei auch mittlerweile Schadensersatz verlangt. Das heißt, man bekommt immer meistens eine Abmahnung mit Schadensersatzforderung und Androhung, das an die Datenschutzbehörde zu melden, wenn der Schadensersatz nicht bezahlt wird. Und du kannst dir vorstellen, wenn es eine E-Mail ist, ist es vielleicht gut zu vertragen, aber wenn du ein paar tausend E-Mails versendet hast und es melden sich einige Leute, dann wird es auf Dauer vielleicht ein bisschen teuer und belastet das Marketingbudget.
Ja gut, das wollen wir nicht. Also wir sind natürlich eine aufstrebende, aber wir sind schon noch eher so Startup-Mentalität. Ich hab kein Geld zu verschenken. Also das kann ich mir nicht leisten. Okay, das bedeutet.
Das ist ja keine Schenkung, weil es ist ja keine freiwillige Zuwendung.
Ja, vielleicht lieber nicht. Wenn ich also jetzt, aber sowas trotzdem, also das heißt, warte mal, das bedeutet, wenn ich an meine interessierten oder zukünftigen Kunden eine E-Mail schicken möchte, also eine elektronische Post versenden will, dann brauche ich deren Einwilligung dafür.
Grundsätzlich ja. Beachte das grundsätzlich. Das ist bei uns Juristen immer wichtig. Also du kannst entweder eine kurze Antwort mit grundsätzlich haben oder einen langen Monolog, in dem alles drinsteht.
Wobei grundsätzlich ist ja auch, also mal abgesehen davon, dass so ein typisches Juristenwort ist, wie es kommt drauf an, als Wortgruppe, ist es ja so, dass grundsätzlich eine gewisse Tendenz zeigt, nämlich, dass es ja wahrscheinlich vom Grundsatz auch Ausnahmen gibt.
Genau so sieht es aus, ja.
Sonst würdest du ja nicht sagen, grundsätzlich, haha. Also als clevere Unternehmerin rieche ich jetzt hier so quasi meine Chance. Was sind denn die Ausnahmen?
Es gibt die Ausnahme der sogenannten Bestandskundenwerbung. Das heißt, Das Gesetz erlaubt es auch, Werbenachrichten an Personen zuzusenden, von denen man die elektronische Postadresse im Rahmen eines Verkaufs von Waren oder Dienstleistungen erhalten hat. Und dort, wenn die Voraussetzungen beachtet werden, die das Gesetz vorgibt, darfst du auch an deine Kunden Werbung zusenden, obwohl sie keine explizite Einwilligung abgegeben haben.
Oh, das klingt ja erstmal schon mal sehr charmant. Also weil Einwilligungsmanagement kann ja ganz schön anstrengend sein und ich mache ja schon ein bisschen länger was so mit Einwilligungen und so und ich weiß, es ist ja dann auch freiwillig und manche geben die auch gar nicht und die wollen zwar Laura-Püppchen bestellen, so Mini-Lauras, aber es läuft trotzdem nicht automatisch so. Mein Marketing-Team sagt, so Conversion nicht immer so super. Naja, von daher, also es geht auch ohne. Okay, wann geht's denn ohne? Also du hast schon den Begriff gesagt, Bestandskunden. So, ich will jetzt mal ohne Einwilligung.
Du möchtest ohne Einwilligung. Das ist sehr gut. Übrigens, das wissen viele sogar nicht. Das ist erstaunlich, denn diese Regelung gibt es ja schon seit auch über 20 Jahren. Und viele denken, die Einwilligung ist wirklich immer notwendig. Und dabei ist es vergleichsweise einfach. Du musst zuerst einen Verkauf haben.
Okay.
Also im Gesetz steht es im Zusammenhang mit einem Verkauf einer Ware oder einer Dienstleistung erhalten haben. Das heißt, das Feld ist groß. Wenn du jetzt deine Laura-Püppchen verkaufst, dann verkaufst du ja Waren.
Mhm.
Und verkaufst du die in einem Online-Shop, nehme ich mal an.
Ja.
Dann gibt es dort ein Feld. Du erhältst die E-Mail-Adresse der Kunden, zum Beispiel, um denen auch Rechnungen zuzusenden und einen Geschäftsverkehr durchzuführen. Dann hast du diese E-Mail-Adresse erhalten. Die hast auch vor Abschluss des Vertrages erhalten, also im Rahmen des Verkaufs, in Anführungszeichen Gesprächs, also Verkaufsvorgangs erhalten. Und dann ist die weitere Voraussetzung, deine Kunden müssen auch erahnen können, dass sie solche Werbung erhalten werden. Das heißt, du musst die auch noch darauf hinweisen, bevor der Verkauf abgeschlossen ist. Das kann zum Beispiel auf der Bestellabschlussseite stehen. Muss nicht direkt ins Gesicht einem springen. Also wichtiger ist die Warenauflistung und ich akzeptiere die AGB. Aber es sollte auch dort ein Hinweis stehen, dass wir werden in Werbung für ähnliche Produkte und Waren zusenden. Sie können dem jederzeit widersprechen, ohne dass Ihnen Zusatzkosten entstehen. So einen Hinweis hast du dort stehen.
Okay.
Nicht in übergroßer Schrift, aber er ist erkennbar, wenn man sich die Seite anguckt. Das heißt, deine Käuferinnen und Käufer wissen Bescheid, da kann was kommen und ich kann ihm widersprechen. Das sagt der Gesetzgeber, das reicht für die Aufklärung. Dann musst du auch noch prüfen, ob kein Widerspruch bereits vorliegt, weil es kann ja sein, dass du vielleicht den Kunden vorher schon Werbung zugeschickt hast und die erklärt haben, nein, ich möchte von ihnen keine Werbung erhalten. Das heißt, diese ganzen Widersprüche musst du beachten.
Ah, okay.
Das heißt, wir haben die beiden Punkte, also erstmal den Verkauf im Zusammenhang mit dem Verkauf die E-Mail erhalten, dann hast du die Kunden auch darauf hingewiesen, dann liegt auch kein Widerspruch. Und jetzt kommt noch eine wichtige Vorschrift, es dürfen nur Werbenachrichten sein, die für ähnliche Waren oder Dienstleistung werben.
Okay.
Ähnlich in dessen Verkaufsrahmen du die E-Mail-Adresse erhalten hast. Das bedeutet, identisch ist schon mal sehr gut.
Okay.
Also wenn es um die Püppchen geht und du wirbst für weitere Püppchen, das ist auf jeden Fall ähnlich. Hier ist man relativ eng, weil es ist eine Ausnahmevorschrift. Und bei Ausnahmevorschrift, die legt man enger aus. Also man sagt nicht ähnlich, bedeutet ja alles, was irgendwie so auch im Shop ist. Das wird nicht passen, das ist nicht ähnlich. Auf jeden Fall, ähnlich sind Waren, die man austauschen könnte. Also ein Püppchen für das andere, da liegt auf jeden Fall eine Ähnlichkeit vor. Auch wenn es sich um Zubehör handelt. Also wenn du zum Beispiel für deine Püppchen, ich weiß nicht was, man Schüchen und Röckchen, das Chen muss immer dran, richtig?
Bei dir? Ja, natürlich, weil es sind ja Püppchen. Okay. Also ist also, schon so.
Also all was dazu gehört, Bekleidung und die Accessoires, die man noch dazu hat.
Ja, und ich habe auch welche, die können aufgerüstet werden mit Sensoren, das ist besonders interessant geworden seit dem Data Act. Aber das ist ein anderes Thema gewesen.
Ich verstehe. Also wenn du, weiß nicht, Zusatzbatterien, Austauschsensoren, also alles an Zubehör und an Austausch. Man muss aber auch die Grenzen sehen. Wenn du jetzt neben den Püppchen jetzt zum Beispiel, nun, was würdest du neben den Püppchen noch, was hast du vielleicht, noch irgendetwas im Sortiment?
Nee, ich bin da hochspezialisiert. Also es ist halt, also ich meine, es ist vielleicht doch ein bisschen so eine Nische, aber naja.
Dann hättest du nicht das Problem. Dann ist es wunderbar. Ja. Wenn du einen monothematischen Shop hast, dann ist es deine Vorschrift. Problematisch wird es, nehmen wir mal an, du verkaufst Püppchen und du verkaufst auch Bücher über Puppen.
Oh, und wie wäre es jetzt zum Beispiel, wenn Cornelius und ich uns doch zusammentäten, also ich sehe das jetzt nicht so, Cornelius ist schon sehr stolz auf seine Cornelius GmbH, deswegen Aber sagen wir mal, könnte ich dann auch Werbung für Cornelius, für Cornelius-Püppchen machen? Wäre das ähnlich genug oder wäre das zu anders?
Das wäre anders. Du hast diese E-Mail-Adresse erhalten, nicht Cornelius. Du darfst für deine Produkte werben, nicht für seine Produkte. Also es ist keine allgemeine Erlaubnis für alle.
Okay.
Und die Grenzen kann man sich vorstellen. Also es gab auch schon eine Entscheidung. Dort hat jemand FFP-Masken gekauft, also die wir kennen noch aus der Corona-Zeit. Mhm. Und dann hat die Person, die es gekauft hat, Werbung für Schutzkleidung bekommen. Und das Ganze wurde damit verargumentiert. Ah. Nun ja, das ist alles Schutzkleidung.
Ah.
Und da hat das Gericht gesagt, nee. Also eine andere Schutzkleidung, irgendwie so ein Overall, ist nicht dasselbe wie eine FFP-Maske. Das bedeutet auf deinen Fall übertragen, wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du hast in deinem Sortiment auch Bücher über Püppchen. Und
ja, natürlich, naheliegend. Vielleicht, also, das muss ja auch offen sein für die Zukunft.
Genau, und dann stellt man sich die Frage, das ist ein Buch, in dem geht es über Puppen. Wenn es tatsächlich dieselben Puppen sind und einmal geht es in Büchern darüber und einmal die Puppe, dann sind wir schon in der Bredouille, weil an der Stelle muss man sich überlegen, ist das überhaupt noch ähnlich? Das eine ist ein Buch, das eine Puppe. Und jetzt könnte man sagen, okay, in diesen Büchern geht es um diese Püppchen. Das heißt, man kann das als Zubehör betrachten. Kann man so gut vertreten, finde ich. Jetzt
wie
verkaufst
so quasi
aber
die Geschichte der Laura-Puppe hätte.
Richtig. Aber jetzt verkaufst du Hani- und Nanni-Bücher.
Ja.
Ich erinnere mich nicht mehr an viele Bücher. Nee, das waren nicht Puppen, das waren Pferde.
Nein, das sind Pferde. Mädchen.
Egal. Aber auf jeden
Hani
Fall.
Hani und Nanni sind doch zwei Mädchen, oder nicht?
Ich weiß. Es
aber
ist lange
meinst,
her. Ich hatte
du meinst aber in den Büchern geht es um auch Pferde, weil Hani und Nanni Pferde haben.
Genau. Genau.
Ah ja, okay.
Ich hatte eine kleine Schwester, daher sind das die Bezüge, die ich habe und habe da schon reingeschmökert, aber ich kann mich nicht so sehr erinnern. Aber auf jeden Fall, es geht um andere Themen oder weiß nicht, um was es geht, um Autos oder sonst was. Auf jeden Fall, die Bücher haben nichts mit deinem Püppchen zu tun. Dann würde ich sagen, das ist weder ein austauschbares Produkt, noch ist es Zubehör. Das heißt, du dürftest nicht für diese Bücher werben. Bedeutet, wenn du mehrere Produkte in diesem Shop hast, dann musst du de facto für deine Kunden ein Profil anlegen, beziehungsweise ein Ad-Hoc-Profil ausmessen im Zeitpunkt des Versandes, was zu viel Rechenzeit kostet. Das heißt, du hast es meistens vorbestimmt und in diesem Profil muss stehen, was hat diese Person gekauft, denn nur für diese und ähnliche Produkte darf ich werben. Bedeutet, du musst deine Verknüpfe, du musst so ein Layer, eine Ebene haben, in dem du deine ähnlichen Produkte sozusagen zu Clustern verbindest und du weißt, jemand, der in diesem Cluster etwas einkauft, dem darfst du aus diesem Cluster dafür die Werbung zusenden. Das heißt, es wird ein bisschen komplizierter und dadurch, dass man diese Beschränkung auf Ähnlichkeit hat, woran man noch so, man kann auch an übergeordnete Dinge denken, wie zum Beispiel Kundenzufriedenheitsumfragen, könnte man auch auf diese Grundlage stützen mit der Begründung, dass die Zufriedenheitsumfrage ja auch dieses Produkt betrifft. Also das ist zumindest so der herrschende Konsens.
Okay.
Es gab eine BGH-Entscheidung, in dessen Rahmen das gefallen ist. Ganz ausdrücklich ist es nicht festgestellt worden, aber das ist, so wie ich es sehe, schon fast die herrschende Meinung, dass auch Kundenzufriedenheitsumfragen über diese Bestandskundenwerbung laufen können. So,
okay.
Aber wenn du all diese Punkte beachtest, die ja deine Werbecluster gebildet hast, dann bist du good to go.
Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Ich brauche einen Mensch, der sowieso eine Mini-Laura bestellt und im Rahmen des Verkaufsprozesses muss ich einen Hinweis machen und sagen, hier, ich schicke dir jetzt super Sachen zu. Ich habe dir ja genau zugehört, dass in diesem Hinweis nicht nur stehen muss, ich schicke dir das zu, sondern du hast auch gesagt, dass man widersprechen kann. Und du hast, glaube ich, gesagt, dass keine zusätzlichen Kosten entstehen dadurch. Und dann kann ich loslegen. Also, und da ist es ja bei mir einfach, da ich ja gar nicht andere Waren habe, also bisher jedenfalls nicht, kann ich dann munter fröhlich Sachen zu meinen Mini-Laura schicken und für immer und ewig?
Bis jemand widerspricht.
Ah,
also dieser Widerspruchsvorbehalt gilt natürlich auch für die Zukunft. Das heißt, jederzeit kann ein Widerspruch kommen, dann musst du halt die Adresse blockieren.
Okay.
Was auch
interessant ist. Ja, das kenne ich schon. Das kenne ich schon, weil wir kennen das ja schon von der Einwilligung. Also so eine Blacklist, Robinson-Liste, wie auch immer man das nennt. Es ist sowas
sehr, sehr spannend. Die Konstellation ist ein bisschen anders, würde ich sogar sagen, weil bei einer Einwilligung könnte man durchaus sagen, dort gibt es keinen Widerspruch, sondern einen Widerruf der Einwilligung. Die wird widerrufen. Und dann könnte man sagen, wozu wird diese E-Mail-Adresse dann noch in deiner Blacklist gespeichert? Denn wenn jemand wieder Werbung erhalten möchte, muss er sich ja sowieso über dein Double-Opt-In-Verfahren anmelden, im Rahmen dessen du überprüfst, ob es wirklich die Person ist, der die E-Mail-Adresse gehört. Das heißt, wenn du die E-Mail-Adresse löscht, gehst du trotzdem kein Risiko ein, dieser Person zufällig Werbung zuzusenden, weil das dürfte ja nur über eine Einwilligung laufen. Das heißt, man könnte vertreten, nach dem Löschen einer Einwilligung müsste man gar nicht die E-Mail-Adresse speichern. Bei Bestandskunden ist das ja aber anders, weil da hat ja keiner was widerrufen. Das heißt, wenn du der Person wieder Werbung zusenden würdest, würde es passieren, indem sie bei dir wieder einkauft, wird zum Bestandskunden und du sendest ihr wieder Werbung zu, weil du ja nicht weißt, dass sie mal früher dieser Werbung widerrufen hast. Das heißt, im Fall der Bestandskundenwerbung musst du auf jeden Fall diese E-Mail-Adresse speichern, um keine weitere Werbung zuzusenden. Oder wenn die Person sich beschwert und sagt, nein, ich will es auf keinen Fall gelöscht haben, dann musst du sie darauf hinweisen, ja, das können wir so machen, aber dann müssen sie davon ausgehen, dass ich ihnen potenziell wieder Bestandskundenwerbung zuschicke, wenn sie bei mir einkaufen, weil ich ja nicht weiß, dass ich es nicht darf.
Ja, nur auf
das
jeden
nur
Fall.
Das nur als kleiner Exkurs.
Ja, total spannend. Naja, also die Abgrenzung, die Besonderheiten und Vor- und Nachteile, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Also du hast ja nicht gesagt, dass du gar nicht sagen würdest, dass eine Einwilligung nicht eine gute Sache sein kann, sondern du hast nur gesagt, dass viele nicht wissen, dass es auch eine Alternative in bestimmten Konstellationen
Richtig.
Gibt.
Richtig.
Du hast aber gesagt, ganz am Anfang, dass es Voraussetzungen gibt. Also ich nehme daraus, dass dieser Hinweis offensichtlich eine wichtige Voraussetzung ist. Du hast gesagt, es müssen ähnliche Waren und Dienstleistungen sein. Das habe ich als Voraussetzung gehört. War es das oder gibt es noch mehr Voraussetzungen?
Wir haben über den Widerspruch, die Ähnlichkeit gesprochen und im Rahmen, nee, das waren die Voraussetzungen, die es dafür gibt.
Okay, und dann kann ich munterfröhlich loslegen.
Dann kannst du soweit munterfröhlich loslegen. So wie du das formulierst, denke ich, du hast noch irgendeine Bosheit in der Hinterhand.
Na, was?
Moment, wir sind hier in einem juristischen Podcast. Wenn nicht, wäre ich enttäuscht. Probleme
Nein.
schaffen,
also,
nicht wegschaffen.
Boshaftigkeiten wurde mir auch schon länger nicht. Also mir wird öfter unterstellt, ich wäre frech, aber Manometer.
Natürlich in deiner Position als Advocatus Diaboli.
Ach so, ja, verstehe. Ah, die Rolle, die ich quasi nur annehme. Mhm. Ja, okay, da bin ich einverstanden. Okay, was ist jetzt? Also ich habe ja bisher nur Einwilligung gemacht. Das habe ich dir ja erzählt und es funktioniert ja nicht so gut. Wenn ich jetzt Leuten eine E-Mail zusende, ich bin ja gewöhnt, dass ich denen dann so einen Abmeldelink in die E-Mails packen muss, damit die dann ja wieder rufen dürfen, weil du hast ja recht, also das ist ja nochmal anders. Muss ich sowas in der Art auch machen, wenn ich es nicht auf die Einwilligung stütze? Was ist denn dann?
Die Personen müssen auch, also wir haben jetzt den Anmeldevorgang betrachtet, wir müssen jetzt auch den einzelnen Versandvorgang betrachten und da muss natürlich der Kunde auch einen Hinweis erhalten, dass er dem widersprechen kann bei den einzelnen Sendungen.
Ah, okay. Empfiehlst du da, dass man dann auch so eine Art, ich sag jetzt mal, Abmeldelink hat oder würdest du dann sagen, also jetzt einfach im Sinne von Convenience oder würdest du sagen, nee, da das nicht nötig ist, machen wir es nicht und haben nur den Hinweis? Was würdest du sagen, so rein aus pragmatischer Sicht?
Aus pragmatischer Sicht empfehle ich auf jeden Fall einen Link. Also das Gesetz sagt nicht, wie konkret das erfolgen muss. Das Gesetz sagt, bei der Anmeldung und bei jedem weiteren Versand musst du auf den Widerspruch hinweisen. Du könntest auch letztendlich eine E-Mail-Adresse nennen oder wenn sie sich bitte an unser Kontaktformular, nur dann hast du den zwischenmenschlichen Kontakt. Das hört sich ja so negativ an. Was ich meine, dass es da zu Friction, potenziellen Rückfragen, zu Fehlern kommt. Also das, was, wenn ich so gucke, wo es zu Problemen im Direktmarketing kommt, dann sind es häufig auch technische Fehler oder Prozessfehler, dass jemand etwas liegen lässt, irgendwas Falsches anklickt. So kommt es zu Fehlern. Deswegen ist so einfach es geht, vorzuziehen und es ist auch in gewissermaßen ein Blitzableiter. Das heißt, wenn jemand eine E-Mail erhalten hat und ist der Ansicht, das ist recht, das hätte ich nicht erhalten dürfen, dann muss man es der Person so einfach wie möglich machen, ihren Unmut kundzutun durch eine Abmeldung. Wenn die Person noch irgendjemanden anschreiben muss, dann denken sie sich vielleicht, nun, bevor ich die anschreiben muss, dann kann ich auch gleich meinen Anwalt anschreiben.
Ja, okay, das will ich vielleicht nicht so gerne.
Ja, deswegen ist es besser, doch so einen Blitzableiter im Sinne einer schnellen Abmeldemöglichkeit haben, über die sich die Wut entladend per Klick austoben kann.
Ja, okay.
Vielleicht dann sogar mit 3 Klicks.
Das kann ich auch nachvollziehen. Ja, ist jetzt auch nicht so schwierig, weil ich habe, also sowas habe ich ja sowieso schon, weil ich habe ja für die Einwilligungen, habe ich das ja sowieso schon mitgedacht. Ich glaube, das kriege ich ganz gut hin. Okay, so. Und als Experte muss ich das ja natürlich, also das ist ja erklärtermaßen so und dazu warst du ja auch schon mal Gast, muss ich jetzt noch irgendwas in meiner Datenschutzerklärung machen?
Jetzt wird es spannend mit der Datenschutzerklärung, denn wir kommen jetzt zu der Problematik, ist die DSGVO anwendbar?
Als ob ich es geplant hätte, als ob das so meine Form des smoothen Übergangs war.
Ich wusste es. Siehst du, ich habe gesagt, der Advokat, Advocata Diaboli natürlich. Wie erwartet. Ja, es gab den Streit, ob überhaupt die DSGVO zur Anwendung kommt. Denn wenn man sich die Regelung der Gesetze betrachtet, dann ist es so, dass nach Möglichkeit, zumindest ist es so das Prinzip, ein Gesetz abschließend ein Thema regeln sollte und nicht mehrere Gesetze dasselbe regeln sollten, weil sie nach Möglichkeit zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, unterschiedlichen Zuständigkeiten und Menschen sollten nun mal wissen, woran sie sind. Ansonsten wird ja auch die Wirtschaft behindert und darum geht es häufig auf der europäischen Ebene. Und es gibt Regelungen zum E-Mail-Versand. Es gibt eine E-Privacy-Richtlinie und in der letzten Änderung, die meines Wissens von 2009 sein dürfte, dort gibt es auch einen Artikel, der das, was wir besprochen haben, diese gesetzlichen Voraussetzungen dort regelt. In der E-Privacy-Richtlinie und bei uns findet er sich, also bei uns meine ich national jetzt in Deutschland, es gibt auch in Österreich, und in Schweiz haben auch ähnliche Regelungen. Und das findet sich bei uns im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, im UWG. Dort ist diese Ausnahme geregelt. Dort ist übrigens auch die Einwilligung geregelt, über die wir gesprochen haben. Gucken wir uns aber jetzt mal die DSGVO an, die regelt die Verarbeitung von personenbezogenen Daten.
Ja.
Eine E-Mail-Adresse, gehen wir mal vom Standardfall aus, bei mir heißt die Thomas.Schwenke, bei dir steht vielleicht Laura Stoll oder es ist der Unternehmens dahinter, dass man die Person jedenfalls anhand der E-Mail-Adresse identifizieren kann, also ist sie ein personenbezogenes Datum. Bedeutet, wenn ich diese Adresse erhebe im Rahmen eines Online-Formulars, bei mir speichere und die dann auswerte und nutze, um E-Mails zu versenden, dann verarbeite ich ein personenbezogenes Datum, bin also im Bereich, im Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, ich müsste demnach gucken, bin ich nach der Datenschutzgrundverordnung berechtigt, denn das ist die Voraussetzung einer rechtmäßigen Verarbeitung, bin ich berechtigt, dieses personenbezogene Datum zu verarbeiten, gibt es eine Rechtsgrundlage. Und dann schauen wir in die DSGVO und dort finden wir die Einwilligung.
Ja.
Oha, ich kann auf Grundlage einer Einwilligung personenbezogene Daten, also E-Mail-Adressen verarbeiten.
Verrückt.
Das passt ja. Das heißt, die DSGVO kommt zur Anwendung und sieht auch eine Möglichkeit vor, dass ich das geplante Vorhaben so umsetze. Dort gibt es auch die Möglichkeit des Versandes auf Grundlage berechtigter Interessen, betriebswirtschaftliche Werbeinteressen fallen drunter, wenn die Nutzerinteressen nicht überwiegen, wann überwiegen sie nicht, wenn die Nutzer und Empfänger, wenn die vernünftigerweise hätten damit rechnen können, solche Werbung zu erhalten, dann könnte man sagen, nun ja, das steht ja in dem Angesetz, wenn diese Erklärung dort ist, sie können von uns Werbung erhalten, sie können dem widersprechen, das heißt, die können das vorausschauen, dass so etwas passieren wird, haben Widerspruchsmöglichkeit, also ihre Rechte sind hinreichend gewahrt, das heißt, man könnte das Ganze auch auf die DSGVO stützen. Bedeutet, wir haben zwei Gesetze, die denselben Vorgang regeln und durchaus zu unterschiedlichen Folgen führen können. Denn wenn wir uns anschauen, im UWG gibt es jetzt keine besonderen Regelungen, die solche hohen Bußgelder wie in der DSGVO festlegen. Was heißt keine besonderen? Es gibt keine Bußgelder in dieser Höhe. Dort regelt man es zum Beispiel über klagebefugte Organisationen wie Wettbewerbszentralen können Abmahnungen aussprechen, Mitbewerber können solche Abmahnungen aussprechen. Das ist das Prinzip, wie man dort vorgehen kann. Und auf der anderen Seite die DSGVO mit ihren bis zu 4% vom Umsatz 20 Millionen Euro
und.
Ist schon ein anderes Drohszenario. Dann sind auch noch die Behörden dahinter, die in manchen Fällen etwas bissiger sind wie, Entschuldigung, an alle Behördenmitarbeiter bissig im Sinne von
wir schätzen euch sehr.
Proaktiv Rechtsverstöße verfolgend. Man spricht ja von zahnlosen Tigern, da darf man jetzt von bissigen Tigern sprechen. So, es gab in Baden-Württemberg, ich weiß nicht genau welches Jahr das war, ich schätze mal 2021, gab es ein Bußgeld gegen die AOK dort, die 500 Werbe-E-Mails ohne Einwilligung versendet hat.
Ja.
Und das waren 1,2 Millionen Euro.
Da gab es mega.
Korrigiere mich, wenn ich mich falsch erinnere.
Nee, das kommt schon richtig. Das kommt hin.
Und das ist schon erheblich, wenn ich bedenke, ja gut, auf der anderen Seite hätte ich natürlich auch eine Abmahnung erhalten können. Das hätte mich vielleicht auch ein paar hundert, je nachdem wie viel Zeit ich investiere, Anwälte und so weiter, vielleicht auch ein paar tausend Euro gekostet. so eine kleine gewisse Diskrepanz. Das heißt, es besteht schon ein hohes Interesse an der Klärung, ist die DSGVO dann tatsächlich daneben anwendbar? Und naja, da stritten sich die Gelehrten. Und dann hatte der EuGH einen Fall zu entscheiden letztes Jahr, in dem es um eine ähnliche Konstellation ging. Dort war es ein Online-Rechtsportal. Ich denke auch, das war auch, ja doch, ein Rechtsportal, in dem man dort Zugriff auf Beiträge und Artikel haben konnte, redaktionelle Inhalte, gesetzliche Neuerungen. Und dort konnte man sich anmelden gegen Entgelt, aber man konnte sich auch kostenfrei anmelden.
Genau.
Und Einblick in das Portal erhalten, hat dann aber automatisch auch Newsletter bekommen. Und in diesem Newsletter waren Zusammenfassungen von Artikeln zusammen, also man würde sagen redaktionelle Inhalte, Berichte. Und das fand die rumänische Datenschutzbehörde nicht gut. Sie fand, dass das ein Versand von Werbung ohne Einwilligung war und befand, sie war dafür zuständig und verhängte ein Bußgeld.
Ja.
Und das Ganze ging dann über die Instanzen zum Europäischen Gerichtshof und der hatte dann die Frage zu entscheiden, ist diese Datenschutzbehörde überhaupt zuständig? Durfte sie das Bußgeld verhängen oder nicht?
Genau. Und also das rumänische nationale Gericht hat das vorgelegt. Ne, in so, wir haben das hier im Podcast ja auch schon ein, zwei Mal erklärt, wie das so läuft mit den Vorlagefragen. Man muss fairerweise sagen, in solchen Verfahren, der EuGH beantwortet dann die ihm vorgelegten Fragen. Das kann manchmal auch ein bisschen frustrierend sein, weil man durchaus angrenzende Themen hat und da bekommt man möglicherweise keine Antwort drauf. Damit muss man ein Stück weit leben. Und man muss auch damit leben, dass das nicht immer alles wirklich verallgemeinerungsfähig ist, weil es natürlich am Fall ist. Mhm. Und da muss man genau hingucken. Aber hier können wir aus dem Fall schon ein, zwei Sachen ziehen, die helfen können. Die Überschriften, die sich nach diesem Urteil im Netz gefunden haben, waren so ein bisschen, würde man sagen, vom Grundtenor Bestandskundenwerbung ohne Einwilligung möglich. Da musste ich natürlich ein bisschen schmunzeln, weil wie du zu Recht vorhin schon gesagt hast, diese Regelung gibt es ja schon ein paar Tage. Und ich habe gedacht so, das ist ja jetzt nicht so der ganz, ganz große Wurf. Aber es lohnt sich durchaus, mal in dieses Urteil reinzugucken. Denn neben dieser sehr plakativen Aussage und ach, es sei den Journalisten gegönnt, das auch so darzustellen, finden sich ja hier durchaus einige klärende oder rechtsklärende Aussagen. Was fandst du denn besonders spannend? Was ist so für dich die Essenz? Worauf würdest du vor allen Dingen Augenmerk legen?
Ein Augenmerk auf jeden Fall auf die Abgrenzung zwischen dem Datenschutz und der E-Privacy-Richtlinie. Das heißt, ob die DSGVO daneben überhaupt zum Zuge kommt. Wie du richtig gesagt hast, das Übrige mit der Bestandskundenwerbung, das war schon geregelt. Und ich habe das auch bei meinen Mandanten bemerkt. Das heißt, die Worte, die ankamen, keine Einwilligung, Direktwerbung.
Ja,
das heißt, viele haben da so Begriffe, oh, wir dürfen jetzt Werbung ohne Einwilligung verwenden.
Yay.
Das war's nicht, das hast du richtig gesagt. Aber der Punkt, über den wir gesprochen haben, kommt die DSGVO überhaupt zur Anwendung? Das ist der Kernpunkt dieser Entscheidung, die auch etwas weitergehen konnte, weil die sich tatsächlich nur auf die Bestandskundenwerbung beschränkt hat, aber daraus kann man auch weitere Informationen ziehen. Aber das ist auf jeden Fall der Kern.
Okay, und wie ist es denn jetzt? Gibt es einen Anwendungsvorrang oder wie ist es denn? Muss ich jetzt mit harten Bußgeldern rechnen?
Nein.
Muss die AOK sich ärgern?
Ja. Es gibt so etwas wie eine Material. Ich weiß nicht, wie der Vorgang war. Ich glaube nicht, dass das Verfahren noch am Laufen ist und es ist ja wahrscheinlich Material bestandskräftig und da können Sie nichts machen.
Ja, das denke ich auch.
Aber der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass wir einen Anwendungsvorrang der E-Privacy-Richtlinie haben.
Oh, gucke.
Das heißt, die Regelung in der E-Privacy-Richtlinie gehen den Regelungen der DSGVO vor und das ist so im Gesetz auch vorgesehen. In der DSGVO gibt es eine Vorschrift, das ist der Artikel 95. Und dort steht es, wenn etwas in der E-Privacy-Richtlinie geregelt ist, dann darf die DSGVO keine zusätzlichen Pflichten der Regelung auferlegen. Das heißt, wir müssen schauen, was regelt die E-Privacy-Richtlinie. Und die regelt eben den Versand von Werbung für Zwecke der an Bestandskunden. Das heißt, diesen Sachbereich nimmt die E-Privacy aus der DSGVO heraus. Und das bedeutet, die kommt insoweit nicht zur Anwendung. Das heißt, keine Bußgelder.
Also, ich finde, das wäre auch voll wert gewesen für eine Überschrift, aber das ist wahrscheinlich nicht so catchy. Das funktioniert wahrscheinlich in den Breitbandmedien nicht so gut. Ich erinnere mich noch, als die DSGVO, also 2018, wirklich dann kam Und sogar die Tagesschau gesagt hat, alles geht nur noch mit Einwilligung. Das scheint irgendwie journalistisch gut verkaufbar zu sein, die ganze Thematik.
Richtig. Das, wenn man etwas erklären muss, dann funktioniert die Überschrift nicht. Und etwas wie Einwilligung funktioniert gut, weil Einwilligungen nerven. Was nervt, löst auch Antipathien aus. Und wir wissen heutzutage, mit Rage, Antipathie und Aufregung, dadurch werden mediale Inhalte verkauft. Also nachvollziehbar, dass es so formuliert wurde.
Ja, ja. Es ist sehr, sehr traurig, wie der Algorithmus da funktioniert. Aber das ist vielleicht für eine andere Folge ein Thema. Aber nichtsdestotrotz, das heißt, wir wissen jetzt, wir haben Lex Specialis in der E-Privacy. Mhm. Das ist auf jeden Fall wichtig für den deutschen Rechtsanwender, kann man ganz klar sagen. Das heißt, die Regelungen aus dem UWG und daraus ziehen wir, das ist ja da, hat sich das ja quasi manifestiert für uns, sind entscheidend. Aber mal abgesehen von Bußgeldern, also siehst du da noch andere Bereiche, bei denen man so als Unternehmen, das Werbung machen möchte über diese Regelung, irgendwelche Sachen, bei denen du sagst, oh, da muss man dann dolle drauf achten. Angefangen haben wir ja gerade mit meiner Frage, da hast du ja gesagt, du hast den Braten schon gerochen, nämlich die Frage, muss es eigentlich in die Datenschutzerklärung?
Richtig.
Gibt es sonst noch was zu beachten?
Die Frage, genau, die Datenschutzerklärung, die Pflicht ergibt sich aus der DSGVO, ergibt sich nicht aus der E-Privacy-Richtlinie. Auch das deutsche UWG hat keine Datenschutzhinweisregelung, das heißt, dieser Punkt, der Versand selbst, muss nicht in die Datenschutzerklärung. Ob man wirklich darauf verzichten möchte, ist natürlich eine andere Frage, weil Menschen potenziell danach suchen. Nicht alle kennen die Entscheidung des EuGH. Was bedeutet, also ich sage immer, die Mandanten nimmt immer alles auf, wonach ihr jemals gefragt worden seid, weil potenziell jemand nochmal danach fragen wird. Und hast du keine Regelung zum Newsletter drin stehen, kommt vielleicht der Nächste und fragt, warum stehen dort keine Regelungen zum Newsletter? Und dann sagst du, ja, das regelt jetzt aber das UWG. Und dann kommt die Person aber mit weiteren Hinweisen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt weit ausführen soll, aber was man zum Beispiel bei Newslettern macht, man bildet auch Profile von Menschen. Das heißt, man Profile von Empfängern. Was haben die gelesen? Wie häufig haben die Dinge gelesen? Und da sind wir ja schon in der DSGVO. Soll ich es noch komplizierter machen? Wenn man Newsletter versendet, wie bildet man diese Profile? In diesen Profilen sind meistens Tracking-Pixel, Web-Beacons, wie man sie nennt. Es ist eine kleine Grafik. Die wird vom Server geladen, dann weiß der Server, aha, da wird eine Grafik abgefragt, das heißt, diese Person hat den Newsletter geöffnet. Oder es werden die Links, die im Newsletter sind, werden umgewandelt, sodass sie erstmal über den Server des Versenders laufen und der weiß, dass die Links angeklickt worden sind, bevor sie dann weitergeleitet werden. Und das heißt, es werden lauter zusätzliche Daten verarbeitet. Die Tracking-Pixel und die Umwandlung sind Informationen, die auf Geräten der Nutzer landen, das heißt, was kommt hier zum Zuge? Die Cookie-Regelung. Man denkt ja an Cookies auf Webseiten, aber das ist haargenau derselbe Prozess, nur in deinem E-Mail-Postfach. Das heißt, hier kommt das TDDDG. Das heißt, es kommt noch ein drittes Gesetz dazu. Das sagt Bescheid, das wird jetzt kompliziert. Dieses Gesetz beruht auch auf der E-Privacy-Richtlinie. Das heißt, was man sich vorstellen muss, wenn man E-Mail versandt, wir haben die E-Privacy-Richtlinie, die regelt, ob man überhaupt versenden darf. Das steht im Deutschen im UWG drin. Sie regelt auch, ob man überhaupt tracken darf. Das steht im Deutschland in dem TDDDG. Und dann, was haben wir noch? Und dann haben wir, was nicht in der E-Privacy-Richtlinie geregelt ist, alle weiteren Verarbeitungen der Daten, zum Beispiel das Bilden von Profilen von Nutzern. Das ist nicht in der E-Privacy-Richtlinie geregelt. Das heißt, hier kommt die DSGVO endlich zum Zuge. Das heißt, da wirkt sie. Das bedeutet, der Komplex des E-Mail-Versandes muss irgendwie abgebildet werden in der Datenschutzerklärung. Dann würde ich das komplett aufnehmen, sagen, dass es über das UWG läuft oder einfach die Vorschrift weglassen, sagen, dass das Tracking über die DSGVO läuft und dann hat man alles zusammen einfach des Friedens wegen. Man könnte es natürlich auch die anderen Dinge weglassen, aber es wird dadurch nicht einfacher. Das stimmt tatsächlich, aber andere Punkte fallen weg, wenn die DSGVO nicht zur Anwendung kommt. Zum Beispiel das Kopplungsverbot, über das man die ganze Zeit spricht. Darf ich von Menschen, die Einwilligung in ein Newsletter verlangen, wenn die dafür ein White Paper haben wollen oder irgendeinen Download haben wollen? Oder ist das nicht unser bekanntes Kopplungsverbot? Einwilligung darf man nicht koppeln an Vertragsabschluss oder Lieferung, darf man nicht an Einwilligung koppeln. Nun kann man sagen, das ist eine DSGVO-Frage. Hier geht es um die E-Privacy. Auch nicht einfach, die E-Privacy basiert natürlich auch auf einer Einwilligung, die ist dort nicht geregelt und die E-Privacy verweist wiederum auf die DSGVO.
So ist das.
Richtig. Die verweist auf die Datenschutzrichtlinie. Die Datenschutzrichtlinie gibt es aber nicht mehr. Und die DSGVO sagt, dass sie die Verweispflichten der ehemaligen Datenschutzrichtlinie übernimmt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die E-Privacy-Richtlinie verweist auf die Datenschutzgrundverordnung, aber nur im Hinblick auf die Einwilligung selbst, da sie halt freiwillig und widerrufbar sein muss.
Die
aber nicht auf die ganzen Zusatzvorschriften.
Also
genau. Sowas wie Kopplungsverbot, die Informationspflicht nach Artikel 13, das ist davon nicht betroffen, nur die Einwilligung selbst. Das heißt, es macht einem das Leben ein bisschen einfacher, auch wenn der rechtliche Unterbau sehr kompliziert ist.
Das stimmt. Ich meine, und ich kann ja vielleicht dann auch als Anwender vielleicht sagen, darf mir das ja vielleicht auch ein Stück weit egal sein. Und was mir ein bisschen zu kurz gekommen ist, und du hast es gerade perfekt eingeleitet, war in der Thematik, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt an Bestandskunden, also oder für die Außen, um diese Bestandskundenausnahme zu nutzen, möchte ich eben jetzt E-Mails versenden. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann, ab dem Versand blind fliegen möchte, ist heute aus meiner Sicht völlig unrealistisch. Damit will ich sagen, ich möchte ja wissen, kommen meine Inhalte bei den Empfängern an? Finden die das gut? Klicken die das an? Löst das aus? Für mich, dass sie weitere Mini-Lauras kaufen, weil ich ihnen ja jetzt noch eine andere empfohlen habe, die quasi die perfekte Ergänzung zu ihrer Sammlung sind. Das möchte ich ja. Und ich möchte ja auch wissen, klappt das? Weil gegen viele Annahmen, das fällt ja nicht vom Himmel und ist ja auch nicht umsonst. Und gutes Marketing kostet eine ganze Menge Geld. Also möchte ich ja sicher gehen, dass mein Geld auch ankommt. Wenn ich aber eine E-Mail dieser Art verschicken will, und das hast du eben schon schön aufgearbeitet, und dort sind Inhalte, die sich entweder zum Teil nach DSGVO richten oder auch nach TDDDG richten, dann kann das sehr schnell passieren, dass meine Ausgangssituation, in der ich gedacht habe, ich bräuchte keine Einwilligung, vielleicht doch nochmal neu zu bewerten ist. Weil ich ja vielleicht dort Inhalte verarbeite und Sachen einsetze, bei denen man sagen muss, ja vielleicht aber spätestens nach TDDDG brauche ich vielleicht eine Einwilligung.
Richtig, das hast du bei der Bestandskundenwerbung nicht. Bei einer Einwilligung hast du einen Einwilligungsprozess. Das heißt, du hast eine Checkbox oder einen Button, jemand muss eine Einwilligung abgeben. Und du brauchst da zwei, wenn du tracken möchtest. Du möchtest eben nachverfolgen, wer was geklickt hat, welche Links geklickt wurden.
Genau.
Und du möchtest auch ein Profil bilden, damit du sehen kannst, welche Nutzer. Also es wird ja häufig im Profil gebildet, wie potent ist das vielleicht das falsche Wort, aber wie häufig sie die Newsletter öffnen, das heißt, wie wertvoll diese Nutzer sind.
Ja.
Und da brauchst du natürlich die Einwilligung in das Tracking gesondert zu der Einwilligung zum Versand. Das heißt, du musst zwei Einwilligungen einholen, was grundsätzlich möglich ist. Das heißt, du kannst in einer Erklärung zwei Einwilligungen abgeben, wenn das für die Nutzer hinreichend nachvollziehbar ist. Und das kann man in der Erklärung machen. Das in der Regel steht es bei einer Einwilligung. Sie geben eine Einwilligung ab in Empfang der E-Mail und zusätzlich geben Sie eine Einwilligung ab in Empfang von Tracking-Pixeln, also in das Tracken und Bildung von Profilen, wenn alles ordnungsgemäß ist. Auch da gibt es noch welche, die sagen, das ist die Verbindung nicht zulässig, aber die lassen wir mal außen vor liegen, weil das sagen die schon seit zig Jahren, ohne dass es eine Relevanz erlangt hat. Das heißt, du hast einen Prozess, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen.
Nein,
Meinung ist
Meinungsvielheit, aber Spaß. Aber man muss ja nicht einem folgen.
Genau, manche schwimmen weiter oben, manche weiter unten. Genau. Jedenfalls, in diesem Prozess kannst du diese Tracking-Einwilligung einbringen. Und bei der Bestandskundenwerbung haben wir ja gesagt, es gibt keinen Einwilligungsprozess. Du klickst nichts an, sondern du wirst nur passiv hingewiesen. Das heißt, potenziell hast du gar nicht wahrgenommen, dass diese Erklärung dort war. Also wenn du jetzt mal schnell kurz einfach kaufen klickst und überhaupt nichts liest, ist dein Problem. Aber es fand auf jeden Fall kein Einwilligungsvorgang statt.
Definitiv
das heißt, du
nicht.
Hast keine Möglichkeit, diese zusätzliche Tracking-Einwilligung in diesen Prozess einzubinden. Bedeutet, du musst auf jeden Fall segmentieren, bedeutet Kundengruppen trennen, also Empfängergruppen in Einwilligungsempfänger, denen darf ich die E-Mails zusenden und Tracking-Pixel einbinden. Und die Bestandskunden, denen darf ich zwar die Werbung zusenden, aber ich darf bei denen keinen Tracking-Pixel platzieren. Es sei denn, ich habe eine zusätzliche Einwilligung. Du müsstest meinetwegen denen in der Werbe-E-Mail schreiben, übrigens möchten sie auch noch eine Einwilligung ins Tracking abgeben, wo ich ihnen schon eine Werbe-E-Mail zugesendet habe. Und wenn die dann Bescheid sagen, ja, auf Ja klicken, dann darfst du sie auch tracken. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, Ich lehne mich, glaube ich, nicht so weit aus dem Fenster raus, wenn ich sagen würde, dass er wahrscheinlich in mehr als 99% aller Fällen nicht unbedingt gesetzeskonform erfolgt und trotzdem bei Bestandskunden getrackt wird.
Ja, das befürchte
natürlich
ich auch.
Natürlich nicht bei meinen Mandanten, nicht bei euren Mandanten.
Nein,
aber
natürlich
sonst
nicht.
In der Welt.
In der Welt.
Die Menschen, die uns noch nicht kennen.
Passiert
ja.
Das wohl, glaube ich, auch ein bisschen öfter. Ja, das glaube ich auch. Das führt das ja auch ein Stück weit ad absurdum. Also du möchtest die Einfachheit, ohne Einwilligung etwas zusenden zu können. Und dann willst du ja nicht noch eine weitere Einwilligung einbauen für das Tracking dann an sich. Das ist total nachvollziehbar. Also jetzt auch aus Unternehmenssicht total nachvollziehbar, jedenfalls aus meiner Sicht, dass das entweder kann ich ohne Einwilligung was machen oder dann hole ich halt die Einwilligung an sich ein. Dann habe ich aber auch keinerlei Beschränkungen, auch was ich bewerbe.
Richtig.
Zum Beispiel. Also dann würde ich lieber dann die Einwilligung einholen, im Zweifel, wenn ich das alles möchte. Kann ich auch mehr oder weniger, also nicht machen, was ich will, aber ich bin jedenfalls nicht an die Einschränkungen oder Anforderungen in dem Rahmen der Bestandskundenwerbung in irgendeiner Weise gebunden.
Und da stellt sich die Frage, kann ich nicht praktisch beides machen? Dazu habe ich noch keine Entscheidung gefunden. Das heißt, ich platziere eine Einwilligungsbox, eine Checkbox und den Hinweis. Das bedeutet, wenn jemand die Einwilligung anklickt, yes, ich habe eine Einwilligung und Tracking. Wenn jemand es nicht anklickt, yes, ich habe wenigstens die Berechtigung zum Versand von Werbe-E-Mails als eine Fallback-Lösung. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn da jetzt eine Checkbox ist und jemand die ausdrücklich nicht anklickt, ist das nicht ein miterklärter Widerspruch in den Versand der Bestandskundenwerbung? Also wo rechtlich etwas nicht entschieden ist, darf man alles vertreten. Das wäre ein Gegenpunkt. Aber man kann, das machen manche so. Die meisten, die ich kenne, sagen, ach, wenn ich schon diese Methode anwende, dann lasse ich es drauf ankommen. Wo eine Grauzone ist, da gibt es nicht sofort Bußgelder. Und ohnehin haben wir ja gehört, dass es mit den Zuständigkeiten anders aussieht. Ach ja, ich mache beides. Also bis jetzt, die Fälle, die ich kenne, bei denen funktioniert es, dass man beides
nutzt. Also ich bin nicht überzeugt, die Miterklärung durch Nicht-Anklicken nicht so wirklich, aber auch wirklich recht dogmatisch nicht, weil Willenserklärungen ausdrücklich zu erfolgen haben. Und ich finde...
Nee, für die Einwilligung. Weißt du? Also für die Einwilligung hast du eine Checkbox. Wenn jemand die Checkbox einwilligt, dann hast du die Einwilligung. Aber du hast noch zusätzlich den Hinweis auf Bestandskundenwerbung. Das
habe ich verstanden.
Okay, gut.
Ja, ich konnte dir voll folgen. Aber in meiner Welt, auch wenn das jemand nicht anklickt, finde ich, ist das jetzt nicht so ein implizierter Widerspruch.
Du warst auf meiner Seite. Entschuldigung.
Ich war voll auf deiner Seite.
Weil ich keine Worte wiedergegeben habe. Nein.
Ich war voll auf deiner Seite. Ich finde das auch einfach rechtsdogmatisch, einfach logisch, weil wenn die Einwilligung letztendlich auch also ein echtes Tun, eine ich muss ja was machen, dann finde ich ein Nicht-Anklicken einer Einwilligungsbox hat keinen Erklärungswert, außer den, dass ich eben nicht eingewilligt habe. Also, aber
richtig.
Ich weiß, wie man auf den Gedanken kommen könnte. Wir reden ja quasi von ähnlichen Dingen, die dann passieren. Also ich kriege in beiden Fällen irgendwie E-Mails am Ende zugeschickt. Und
Richtig. Das
auf den Gedanken kann man natürlich kommen. Also es ist jetzt auch nicht abwegig, so meine ich das nicht. Ich finde es nur andersrum charmanter. Okay, das heißt, also jetzt für meine Laura GmbH. Das bedeutet, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir werden das mit dieser Bestandskundenwerbung auf dem Weg wahrscheinlich eher nicht machen, glaube ich. Ich denke, also ich will auch nicht auf mein Tracking meiner Newsletter verzichten. Das ist einfach, das ist zu wertvoll. Und wenn ich das ordentlich mache, dann muss ich auch richtig ordentlich machen. Also von daher werde ich das wahrscheinlich nicht tun. Aber sag mal, eine Sache, die würde mich noch interessieren. Da sind wir vorhin so ein bisschen drumherum gesegelt. Und da glaube ich, würde ich gerne noch mal ein, zwei Sachen ganz noch so noch mal wirklich bei Adam und Eva anfangen. Für alle, die es nicht wissen, wann sind denn... Du hast ja gesagt, wir sind im Gesetz für einen unlauteren Wettbewerb. Du hast gesagt, das ist Werbung. Wann ist denn das, was ich da verschicke, überhaupt Werbung? Nur falls irgendjemand das noch nicht weiß.
Kurz gesagt, immer wenn deine Absicht dahinter die Förderung deines Absatzes ist.
Aha.
Ganz knallhart. Das war eine Frage. Das ist auch noch ein Punkt, über den wir sprechen müssen, nämlich Bestandskundenwerbung, ohne dass jemand Geld mit D gezahlt hat. Das ist ein Punkt, den auch der EuGH entschieden hat, aber auch in diesem Rahmen, ich habe ja am Anfang gesagt, es ging um ein Online-Portal, rumänisches Online-Portal, Rechtsportal, und in der Nachrichten haben sie inhaltliche Zusammenfassungen von gesetzgeberischen Neuerungen und Links verschickt. Das heißt, es waren Informationen, etwas Redaktionelles. Eine Redaktion stellte die Inhalte zusammen. Da hat der EuGH aber gesagt, warum verschickt ihr das? ihr verschickt es, damit die Menschen es lesen, sich für eure Inhalte interessieren, die kompetent sehen, ich paraphrasiere, und deswegen sich bei eurem Portal kostenpflichtig anmelden. Das heißt, was dahinter steckt, ist eine Absatzförderung. Ihr verschickt die Informationen sozusagen nicht umsonst, nicht ihretwillen, sondern damit die Kunden sich bei euch anmelden. Also fördert ihr den Absatz und damit ist es Werbung. Und das entspricht auch der deutschen Rechtsprechung, dass Werbung praktisch alles ist, was einen Absatz fördert und nicht zur Durchführung der Geschäftsbeziehung gehört. Also der Versand von Rechnungen zum Beispiel, Bestellbestätigung, die ganzen erforderlichen Transaktions-E-Mails, das ist kein Fall der Werbung, aber praktisch alles andere, auch Imagewerbung fällt drunter. Auch vielleicht extreme Fälle, um das mal aufzuzeigen, wenn jemand vor Weihnachten eine karitative Kampagne startet oder er möchte Spenden als Unternehmen für irgendein Projekt sammeln. Warum macht ihr das? Ihr fördert damit euer Image. Das könntest du auch als Privatperson machen. Deswegen, auch wenn du es nicht willst, du hast einen Werbeüberschuss in deiner Nachricht, der da mit drin steckt. Und deswegen ist es weiterhin Werbung. Das heißt, wenn ein Unternehmen etwas versendet, was nicht gerade eine Rechnung ist oder etwas in der Art, sollte man immer grundsätzlich davon ausgehen, das ist Werbung. Es sei denn, man ist sich sicher, dass es keine Werbung ist.
Ja, okay. Meine muntere Weihnachts-E-Mail, in der ich tanzende Mini-Lauras habe, ist dann wohl auch Werbung, ne?
Die ist auch Werbung. Auch saisonale Grüße in diesem Sinne sind leider auch
ich
Werbung.
Ich habe es befürchtet. Ist aber niedlich und lustig. Das hilft nicht, ne?
Potenziell schon. Also generell, aus also praktischen Erfahrung kann ich sagen, dass wenn du Massenwerbung für Druckerpatronen verschickst, viel eher abgemahnt wirst, als wenn du individuelle und persönliche mit persönlichen Wert versendete E-Mails an die Empfängerinnen und Empfänger versendet, die sich potenziell darüber freuen. Das macht einen sehr großen Unterschied aus. Und das ist auch etwas, womit man tatsächlich im B2B-Bereich arbeitet.
Ja.
Im Sinne einer Risikosenkung, indem man die E-Mails personifiziert, persönlich auf die Menschen zuschneidet, möglichst auch auf deren Interessensbereich, weil das Risiko, dann abgemahnt zu werden, weitaus niedriger ist als bei diesen Massen-E-Mails, die vor allem an Verbraucher versendet werden für Produkte wie Verbrauchsprodukte, die jeden betreffen können.
Spannend, spannend. Aber sag mal, der Begriff der Direktwerbung, also wir haben ja jetzt gesagt, der EuGH hat dem Ganzen ja jetzt einen Deckel draufgesetzt. Der hat das ja sortiert. Das finde ich auch wertvoll und ich glaube, dass das auch hilft. Aber Direktwerbung, den Begriff kennt ja die DSGVO grundsätzlich ja auch.
Richtig,
in den Erwägungsgründen. Vor allen Dingen ja auch, also wird ja gesagt, nur berechtigtes Interesse, gerade bei Direktwerbung, nur kannst du machen. Ist das jetzt auch nochmal anders zu betrachten? Ist das eine Art Unterstützung dem Prozess? Ist das, ich habe das noch nicht ganz durchdacht, aber das ist das eine, was ich mich gefragt habe, in welchem Lichte das noch zu sehen ist. Ist das ergänzend? Hast du da eine Einordnung zu? Ist wirklich auch nur ganz spontan, weil ich darüber immer mal wieder stolpere, wenn Begriffe verwendet werden. Nun, der Begriff der Direktwerbung ist nicht der Begriff, den wir im UWG haben, weil das aus der DSGVO sich ja nach europäischen Recht dann richtet. Aber so weit auseinander gehen die Begrifflichkeiten nicht, auch wenn die Herleitung ein bisschen eine andere ist. Siehst du da noch irgendwelche Auswirkungen oder?
Nicht direkt, weil die Direktwerbung in der E-Privacy-Richtlinie nicht per se nur als Direktwerbung steht. Also in der DSGVO versteht man ja auch darin Werbung auf Webseiten, die platziert wird.
Ja.
Und in der E-Privacy-Richtlinie steht ganz direkt drin Direktwerbung für ähnliche Produkte oder Leistungen. Das heißt, dort ist es schon, dieser Begriff ist eingehegt. Aber du hast völlig recht, die Begriffe fallen insoweit auseinander, ja. Aber eine Praxis ist das tatsächlich weniger ein Problem in dem Kontext. Also man kann das schon trennen. Man weiß, in der E-Privacy-Richtlinie geht es nicht um irgendwelche Tracking-Tools oder andere Dinge, die sind ja an anderer Stelle geregelt, sondern es geht tatsächlich um Werbung, die direkt an die Menschen in ihre elektronischen Postfächer gesendet wird. Das heißt, der Begriff hat einen bestimmten Rahmen, an dem man sich halten kann.
Ich kenne die Diskussion nur beziehungsweise der Anwendungsbereich ist relativ begrenzt. Was ist, wenn das UWG keine Anwendung findet, quasi? Also ich kenne diesen Streit beziehungsweise die Auseinandersetzung aus dem NGO-Bereich, quasi, wenn man überlegt, und findet es überhaupt Anwendung, ja oder nein? Und wie leitet man das trotzdem her? Und wie kann man quasi vielleicht auch trotzdem, wenn man könnte ja sagen, oh, ist ja super, wenn UWG nicht Anwendung findet, könnte man ja erstmal glauben. Und dann ist dann natürlich der Punkt, dann hast du vielleicht nur die DSGVO, dann hast du aber keinen Bestandskundenausnahme. Die gibt's dann nicht. Jedenfalls nicht so. Also ist dann die Frage, mache ich das dann übers berechtigte Interesse vielleicht? Ist das, kann ich da quasi so, daher kenne ich so ein bisschen die Diskussion, dass das auch, aber der Anwendungsbereich ist wahrscheinlich vergleichsweise klein.
Ja, da gehen wir aus dem, wir waren jetzt im kommerziellen Bereich. Genau. Wenn wir in den ideellen Bereich gehen, dann ist es so, dass wir dann keine Werbung haben. Dann arbeiten wir mit dem Deliktsrecht zusammen, das heißt mit Paragraph 821 und 1004 analog BGB. Sorry, ich habe jetzt Paragraphen genannt, sollte man im Podcast nicht machen, aber auf jeden Fall arbeiten wir dort
ja auch so wenig.
Zusammenhang mit dem Deliktsrecht und dann können wir auch auf die DSGVO zugreifen. Das sind dann die anderen Bereiche, weil dann sind wir eben aus dem kommerziellen Bereich der Direktwerbung raus und dann wird das relevant. Da hast du recht, ja.
Spannend, spannend.
Aber es wird nicht einfacher. Also es ist nicht so, dass man denkt, oh, ich habe nichts Kommerzielles, also kann ich jetzt freie Informationen durch die Welt versenden, das ist es dann auch nicht. Du hast auch gesagt, man kann da auch an berechtigtes Interesse denken. Und da würde ich durchaus sagen, dass man den Rechtsgedanken durchaus übertragen kann, weil man kann durchaus sagen, okay, also das, wenn ihr das im kommerziellen Bereich macht, dann würde das unter berechtigtes Interesse fallen, auch wenn es jetzt nicht direkt anwendbar ist, weil die andere Vorschrift, hier Lex Specialis Derogat Legi Generali, nicht zur Anwendung kommt. Aber wenn wir dann im ideellen Bereich geht, also es geht nicht um Werbung, sondern um karitative Zwecke,
zum Beispiel,
dann ist es plötzlich kein berechtigtes Interesse. Das würde bedeuten, dass man kommerzielle Interessen über ideelle Interessen stellt und das wäre ein Wertungswiderspruch und Gesetze sollen systematisch im Einklang stehen und deswegen würde es nicht passen. Das heißt, das, was wir kommerziell als berechtigt betrachten, müssen wir auch im Hinblick auf ideelle Zwecke als erst recht geltend betrachten.
Das ist natürlich, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist sicherlich eine ganz eigene Sonderlocke und ist bestimmt für die allermeisten von euch gar nicht so relevant. Aber ich habe gedacht, also es gibt gefühlt auch von der Ausnahme immer noch die Ausnahme und die Überlegung, einfach nur um euch vielleicht ein bisschen abzuholen, warum es vielleicht auch einen Anwendungsbereich gäbe, bei denen Direktwerbung in Anführungsstrichen oder diese Art der Verarbeitung dann auch mal nur durch die DSGVO geregelt werden könnte, ohne dass man im OWG ist, also dass das nicht obsolet ist, auch aufgrund der Rechtsprechung aus dem letzten Jahr. Also dass es da einen Bereich gibt, der durchaus spannend sein könnte. Aber sag mal, Thomas, ich glaube, wir haben jetzt doch schon mal sehr gut geguckt oder habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
Wir haben noch einen wesentlichen Punkt der EuGH-Entscheidung nicht besprochen, den ich gerne noch aufwerfen würde. Wir haben eben über die Abgrenzung gesprochen zwischen der DSGVO und der E-Privacy-Wettbewerbsrecht. Was der EuGH aber auch noch wesentlich entschieden hat, ist die Frage, muss es bei einem Verkauf eines Produkts oder einer Dienstleistung zu einem Geldfluss kommen? Geldfluss bedeutet, dass jemand dafür bezahlt. Denn bei diesem Portal war es so, jemand hat sich angemeldet, durfte Einblick in ein Portal erhalten, ohne zu zahlen. Also so ein Sneak Peek, also Freemium spricht man, freie Version. Du darfst dich anmelden, sich umschauen, kleine Dinge nutzen. Aber wenn du es richtig nutzen willst, dann musst du erst Geld zahlen. Das heißt, es ist aber kein Geld geflossen. Und das Portal stellte sich auf die Position, nun ja, wir haben ja dafür die Daten erhalten. Das heißt, derjenige hat einen Einblick behalten und wir haben die Daten erhalten und diese Daten nutzen wir für Zwecke der Werbung. Und da sagte die Datenschutzbehörde, nein, das ist ja kein Entgelt. Das sind ja Daten, die geflossen sind. Und dem hat sich der Europäische Gerichtshof entgegengestellt und sagt, nein, auch die Hingabe von Daten stellt ein hinreichendes Entgelt im Rahmen eines Verkaufs dar. Das heißt, es ist auch, wenn ich nur Daten hingebe und kein Geld mit D, ist es ein Verkauf im Sinne der E-Privacy-Richtlinie. Das bedeutet, ihr habt eine E-Mail-Adresse erhalten im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Leistung, nämlich Bereitstellung eines freien Zugangs zu der Plattform. Und dafür habt ihr die Daten erhalten. Ihr habt die Person darauf hingewiesen, dass sie Werbung erhalten kann, dass sie widersprechen kann. Sie hat nicht widersprochen. Ähnliche Produkte. Naja, ihr habt ja Zusammenstellung von Artikeln und Nachrichten zusammengeschickt auf dem Portal. Was bietet das Portal an? Es bietet ja auch Zugang zu diesen Nachrichten. Das heißt, wir haben auch eine Ähnlichkeit. Daher ist das alles zulässig. Und das ist natürlich eine sehr neue Regelung, das war für uns eigentlich gar nicht neu.
Ich wollte gerade sagen, für uns Deutsche ist das nicht neu.
Nein, denn das OLG München hat schon 2018 entschieden, also meine Mandanten haben schon seitdem auf dieser Grundlage gearbeitet. Dort ging es ich denke um mein Partnerschaftsportal. Wie nennt man das, wenn Menschen sich treffen, Beziehungen einzugehen? Dating-Apps? Dating-Apps, genau. Und dort war genau dieselbe Problematik und da hat das Gericht entschieden, ja, das ist aus unserer Sicht auch ein Entgelt und deswegen läuft es.
Ja.
Aus unserer Sicht so okay. Und das hat der Europäische Gerichtshof jetzt bestätigt, dass man kein Geld bezahlen muss, sondern auch Daten hingeben kann. Und das Ganze passt auch, weil wir haben 2022 auch eine neue Gesetzesänderung gehabt in BGB und dort steht jetzt auch drin in, lass mich nicht lügen, Paragraph 312 müsste es sein, es gibt so viele Buchstaben, jedenfalls steht es dort, dass Verbraucherverträge auch dann eingegangen werden können, wenn Daten hingegeben werden. Das heißt, von der ganzen Systematik fällt alles in place, also alles passt hier zusammen. Das heißt, man kann auch, wenn man ein Portal betreibt und Kunden hat, die das Freemium-Modell nutzen, darf man auf dieser Grundlage Werbung verschicken. Dir, Laura, allerdings, glaube ich, wird das nicht helfen.
Nee, mir hilft das nicht. Nee, aber das ist ja nicht schlimm. Also ich freue mich ja auch für die anderen. Also so ist es ja nicht. Also so.
Aber das ist ein häufiges Irrtum, ne? Weil das haben viele gedacht, habe ich häufig gelesen, die sagten, oh, dann kann ich ja jetzt, wenn jemand sich für meinen Shop nur anmeldet, ohne was zu kaufen, dann kann ich mir Werbung für meine Produkte zuschicken.
Yeah.
So, viele könnten ja an deiner Stelle denken, oh, jemand meldet sich meinem Shop an, aber er hat noch nichts gekauft, dann passiert natürlich nicht so häufig, aber man könnte das ja potenziell forcieren.
Auf die Idee könnte man kommen. Ja.
Richtig, dann könnte ich die Werbung für Produkte zusenden. Nein, mitnichten. Es geht nur um das Werbung für diese Portalleistung. Du könntest der Person natürlich Werbung für deinen Shop zusenden, aber ohne für einzelne Artikel zu werben. Das heißt, diese Regelung bezieht sich nicht auf die Produkte, die im Shop, ja im Shop, da kann man, wofür soll man werben? Es geht mehr tatsächlich um Portale, die Dienstleistungen anbieten, die Inhalte anbieten und Menschen einen Einblick da reingeben, weil dann sagt man, okay, dann ist ja das Entgelt nämlich, dann ist das einmal das Entgelt der Daten und was geleistet wird, ist eben dieser Einblick in das ganze Verfahren. Die Kosten dieser Freemium-Modelle sind in den ganzen in Kosten des Portals eingerechnet. Das heißt, es findet ein wirtschaftlicher Austausch statt. Da dürft ihr einen Einblick auf zum Beispiel auf die kostenpflichtigen Funktionen bieten. Das heißt, dieses Rechtsportal konnte Werbung zusenden und sagen, hier, wenn du bei uns die Inhalte liest, dann kannst du ein Abo abschließen für so und so viel Geld. In dieser Konstellation geht es, aber für den typischen Onlinehandel ist es keine Erleichterung.
Ja, das wird mir nicht helfen mit meinem Shop. Also natürlich kann man da auch ein Kundenkonto, aber das ist nicht das, was hier gemeint ist. Also ja, klar.
Du könntest zum Beispiel, du könntest zusätzlich eine Content-Plattform mit anbieten. Das heißt, du verkaufst nicht nur die Püppchen, sondern du bietest auch Artikel, Informationen rund um deine Püppchen, also eine Austauschplattform ein. Und wenn man sich dort anmeldet, wenn man ein Mitglied in deinem Shop ist, dann bekommt man Zugang zu weiteren Informationen, die die Pflege, Wartung dieser Püppchen, vielleicht ihre gesamte Geschichte betreffen. Es gibt regelmäßige News aus der Püppchenwelt und dann hast du plötzlich Informationen, dann meldet sich jemand kostenlos an. Du darfst immer noch keine Werbung für die Püppchen verschicken, aber du kannst diese News, die sonst kosten, die sonst etwas betragen, darüber kannst du Zugang zum Postfach deiner Kunden finden und sozusagen mittelbar dein Image mit transferieren und das auf die Püppchen übertragen. Auf diesem Wege könnte man sich das vorstellen, solange es nicht für die konkreten Produkte ist.
Du weißt, ich sehe es schon. Ich glaube, ich muss dich mit meinem Marketingleiter zusammentun. Also ich glaube, ich sehe ganz viel Potenzial.
Richtig. Bald geht's los mit Püppchen. Gibt es dann noch den Podcast, den Püppchen-Podcast.
Aber sag mal, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt mehr zu dir erfahren wollen, was für ein unglaublich smoother Übergang von mir. Ha!
Dankeschön.
Hast du irgendwelche Leseempfehlungen für die Zuhörerinnen und Zuhörer oder wo finden die dich? Wo finden sie mehr von dir oder von dem, was du so machst und zu all den anderen spannenden Projekten, die du so hast? Erzähl doch mal.
Also, vielen herzlichen Dank, wo ich jetzt die Werbebühne habe, nutze ich sie
so
auch.
Nämlich.
Also, was ich empfehlen möchte, ist unseren eigenen Podcast, wenn ich den jetzt plagen darf, rechtsbelehrung.com, wo wir auch immer aus der wunderbaren Welt des Rechts berichten, etwas weiter, da nehmen wir ein bisschen mehr Freiraum. Wir berichten auch in letzter Folge über Klimaklagen oder Umweltklagen. Bald kommt etwas zu KI, Kampfwaffen. Also man sieht, die Bandbreite ist weit. Dann empfehle ich auch meinen Datenschutzgenerator, wo man sich Datenschutzerklärungen in einem Dokument erstellen kann. ZReady.eu, KI-Kompetenzkurse, kann man das für Mitarbeiter buchen. Mein Buch, Recht für Online-Marketing und KI, kann ich ebenfalls empfehlen, dort auch mit Regelungen zum Direktmarketing, die auch das EuGH-Urteil schon vorweggenommen haben im Buch. Ich glaube, Das muss es einmal ausgereicht haben. drschwenke.de ist meine eigentliche Adresse. Stimmt, manchmal bin ich auch zu Hause. Vielen herzlichen Dank.
Ja, super. Das klingt gut. Ich glaube, da haben Sie noch ganz viel Lese- und Informationsmöglichkeiten. Und alle, die wirklich den Podcast nicht kennen, den kann ich nur ans Herz legen. Du hast einen ganz wunderbaren Kollegen, Kompagnon, mit dem du das zusammen machst.
Markus
das
Richter,
ist, ja. Ist eine wirklich schöne Sache, zumal da auch mit der nicht-juristischen Brille Fragen gestellt werden und Themen aufgearbeitet werden. Das kann ich nur empfehlen, auch gerade für die Zuhörerinnen und Zuhörer unter euch, die vielleicht gar nicht so diesen juristisch, diesen starken Hintergrund haben und diesen Blickwinkel eben auch sehr zu schätzen wissen. Ich bin jedenfalls ganz lange schon begeisterte Zuhörerin von euch.
Vielen herzlichen Dank. Ja, ich habe dort meinen eigenen Advocatus Diaboli, deswegen fühlte ich mich heute auch so besonders wohl und heimisch, wo du die Advocata warst.
Ja, es ist quasi same, same, but different.
Wir Juristen können nicht ohne. Unser,
ja, das stimmt.
Ohne den Teufel geht's nicht.
Wir freuen uns natürlich wie immer auf eure Anregungen oder auch eure Kritik. Kommentiert dafür gerne den Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify ab. Wenn ihr möchtet, empfehlt den Podcast auch gern an weitere interessierte Zuhörer und Zuhörerinnen. Außerdem freuen wir uns über jede einzelne Abonnentin, jeden einzelnen Abonnenten. Die nächste Folge ist bereits in Planung. Es bleibt also spannend. Ihr findet mich selbstverständlich auch bei LinkedIn. Folgt mir dort gern, um auch zukünftig kein Update zum Podcast zu verpassen. Ich mache den Podcast natürlich nicht allein. Wie immer bin ich inhaltlich verantwortlich und produziert wird der Podcast von Ole Wohlers. Für mehr Infos zum Datenschutz schaut euch gern unseren Blog an unter www.doktor-datenschutz.de und zudem findet ihr uns auch bei Blue Sky und Mastodon. Und an der Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön. Thomas, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst.
Es war mir eine große Freude.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.